mehrere der Bände, der 36 Bände von Luisa Picaretta übersetzt.
Alle.
Über, alle. Alle. Also mehrere heißt alle. durchaus einer Unvollkommenheit, aber mit einer solchen Liebe im Herzen, und es hat dann überhaupt nicht mehr gemacht. Und die von Rom bestätigte Übersetzung, die kommt jetzt langsam, aber ohne Menschen wie Sie hätten wir nicht schon seit jetzt für unsere Zeitverhältnisse länger diese Übersetzungen gehabt. Und sie hat Kompendien-Zusammenfassungen geschrieben und schreibt auch jetzt noch welche dazu. Und hier mein ganz kurzes, sie ist jetzt, und das finde ich schön, in aller Bescheidenheit, Pfarrhaushälterin in Niederösterreich und Österreich. Also das finde ich auch sehr bezeichnend, wenn wir heute gehört haben, wie es darum geht, sich selbst zu vernichten, vernichten zu lassen, einfach zu sein, ein Nichts zu sein. Doktor der Theologie, in dem Niveau, wie wir sie erleben dürfen, dass wir vielleicht gar nicht im ganzen Umfang, wie diese Logik präsent ist, fassen können. Pfarrhaushälterin, Pfarrer, Jesus Christus Haupt, also wunderschön, wie sich das alles ergibt. Ich persönlich möchte das sagen, nicht um sie hochzuheben, das wird ihr gar nicht gut tun, dann holt er sie wieder runter, sondern wir wissen, wo wir eigentlich sind. Ich kenne im gesamten deutschen Sprachraum niemanden, einen Priester, einen Theologen, niemanden, der den göttlichen Willen in einer derartigen Art und Weise erfasst hat, dass er in der Art, heute früh kamen die Worte, einfach wieder hinplätschert und das Wasser formulieren kann. Wir müssen nur unsere Herzen öffnen, sagen, wir verstehen das jetzt nicht genau. Herr, mach du das in uns, und Herr, mach das in uns, weil er durch sie, weil sie sich so ganz von ihm durchwirken lässt. Und das finde ich die Besonderheit, und ich finde, man merkt das auch, wenn man ihre Zusammenfassung liest. Ich habe auch andere Zusammenfassungen vom göttlichen Willen auf Deutsch gelesen. Bei ihren Zusammenfassungen wirken die wie selbstverständlich. Das geht, wie sage ich, rein wie Öl, wie Butter, Wasser. So. Noch einmal, warum sage ich das, was wir uns jetzt auch bei diesem letzten Vortrag, an diesem Einkehrtag, der durchaus unvollkommen war, ihr habt gesehen, wie das eine war so geplant, kam wieder anders, unser Zeitplan ist auf die Minute da eingehalten oder eben nicht so ganz, sich die Dinge ergeben und wir die Gnade haben, dass der Herr sie hierher geschickt hat und zur Verfügung gestellt hat, in genau dieser Gemeinde, und wir dieses Bewusstsein, was wir eigentlich geschenkt bekommen, und fassen können wir es noch immer nicht, was dieser göttliche Wille ist, einfach jetzt noch einmal hinhören, hinlauschen, was der Herr uns jetzt durch Dr. Gertrud Rügel schenken will. Gelobt sei Jesus Christus für seine Gnade und Barmherzigkeit.
In Ewigkeit. Amen. Ja, danke nochmal für die Worte. Es ist einfach zur Ehre des göttlichen Willens, kann ich nur sagen, weil er alles schenkt. Also man ist selber ein armseliges Werkzeug und daran ändert sich auch nichts. Und das ist unser Glück, weil wir sind nichts, Gott ist alles. Wenn wir unsere Nichtigkeit erkennen, je mehr wir sie erkennen, umso mehr kann Gott das alles in uns sein, alles in uns wirken. Und genau das ist das Leben im göttlichen Willen. Jetzt habe ich da einen Band von der Luisa nicht bei der Hand und jetzt bin ich angehängt, jetzt, aber macht nichts, machen wir vielleicht die Wanne doch. Ja, da weiß ich jetzt nicht genau, na, von den dunkelblauen, da gibt es noch ein paar vielleicht oder auch nicht, das kann ich jetzt nicht sicher sein. Na, das ist von dem anderen. Na, lass was einfach. Lieber Alexander, lass was. Der Himmel will es wahrscheinlich so. Einfach Pater Maximilian Kolbe. Wir haben die Marienweihe abgelegt und es ist sicher wichtig, dass ich euch wenigstens im Nachhinein noch etwas von ihm erzähle. Das Buch von Pater Stehlen liegt jetzt auch schon im Korb, aber macht nichts. Pater Maximilian Kolbe, der Pater Wilhelm Meyer hat das so schön und klar erwähnt in seiner kurzen Ansprache, dass wir, wenn wir uns der Mutter Gottes, der Immaculata weihen, im Sinne von Pater Kolbe, dass wir eigentlich noch über Ludwig Maria Grignion hinausgehen, wenn man das so überhaupt sagen kann. Pater Kolbe hat gesagt, der Sache nach ist eigentlich kein Unterschied zwischen der vollkommenen Hingabe bei Grignon, weil das ist von Grignon aus gedacht, so vollkommen, wie es nur irgendwie möglich ist, restlos, total, uneingeschränkt, mehr kann es nicht geben. Aber bei Pater Kolbe kommt das vielleicht noch klarer zum Ausdruck, diese totale Hingabe, weil er eben sagt, nicht nur Sklave oder Diener oder Knecht der Immaculata sein zu wollen, sondern Sache. Und damit ist gemeint eben, die Sache, die hat keinen Willen mehr. Der Sklave hat immer noch einen Willen. Er gehört zwar mit Leib und Leben seinem Herrn, der Herr kann ihn töten und niemand kann dem Herrn etwas anhaben, also er gehört ganz seinem Herrn mit Leib und Seele und mit seinem ganzen Besitz. Also das ist dieses totale Eigentumsein eines anderen. Das ist beim Sklaven so der Fall. Aber er hat eben noch seinen persönlichen freien Willen, immer noch. Er kann nach links oder nach rechts gehen, er kann die Arbeit so oder so erledigen, die ihm aufgetragen ist. Aber die Sache, die hat keinen Willen. Wir nehmen den Kugelschreiber, wir nehmen den Bleistift und er wird genau so funktionieren, wie wir ihn anwenden. Er stellt sich in keiner Weise unserem Willen entgegen. Ich schreibe, wenn ich schnell schreibe, dann läuft er schnell über die Linien oder er geht so oder so, je nachdem. Er widersetzt sich nicht. Das wäre ein schlechter Kugelschreiber, wenn er anders machen würde. Und so ist eben ausgedrückt, diese totale Hingabe im göttlichen Willen. Pater Kolbe meint ja eigentlich das Leben im göttlichen Willen. Da ist unser Wille so geopfert, als hätten wir ihn nicht, wie eine Sache. Und darum meint er das auch, Sache der Immaculata. Und wenn es später noch Ausdrucksweisen, Formulierungen gibt oder entdeckt werden könnten, die wir heute noch nicht haben, dann schließt er vorausgreifend diese auch gleich mit ein. Also er will damit zum Ausdruck bringen, die totale Hingabe, wie es überhaupt nur denkbar und möglich und ausdrückbar ist. Also so total, dass von uns und für uns nichts mehr bleibt. Das ist eben diese Weihe an die Immaculata, die bedeutet, ich gebe der Immaculata meinen Willen, das sagt er auch in seinen Schriften, und sie gibt mir ihren Willen. Immaculata sein, also an meiner Stelle, ich existiere nicht mehr, von mir ist nichts mehr übrig, kein Wille, kein Wunsch, kein Affekt, keine Vorstellung, kein Plan. Ich gebe alles der Immaculata, sie kann mit mir machen, was sie will, mit meinem Leib, mit meiner Seele, auch mit meiner Krankheit. Pater Kolbe hatte ja die Lungentuberkulose, die 3/4 seiner Lunge außer Gefecht gesetzt hat. Er hatte 1/4 Lunge. Und mit dieser Viertellunge hat er dieses große Werk aufgebaut. Und das ist ein einziges Wunder, kann man nur sagen. Es ist ein medizinisches Wunder, dass er das tun konnte. Ein Mitbruder von ihm, der ihm zur Seite stand in den ersten Jahren, er starb an Überarbeitung. Dann hat er ihn fleißig angerufen, vom Himmel aus zu helfen, damit dieses Werk wachsen kann. Pater Kolbe mit 1/4 Lunge ist nicht gestorben. Er war öfter am Rande, aber er hat überlebt. Er hat furchtbare, sicher Folgen dieser Krankheit an seinem Körper gespürt, weil er sich nicht geschont hat. Also man kann da auch lesen, oder ich habe gehört von Erzählungen, er konnte kaum mehr stehen und gehen, so erschöpft und so krank war er zeitweise. Sein Körper war von Geschwüren bedeckt durch diese Krankheit. Er hat das aber nicht an die große Glocke gehängt. Und er hat es überlebt. Er hat weitergemacht. Er hat körperlich sicher viel gelitten, wo kein Mensch eine Ahnung hat. Und er hat überlebt. Und im KZ wissen wir ja auch, er starb für einen anderen, ging in den Hungerbunker und er war der letzte Überlebende von seiner Gruppe. Obwohl er so schwer krank war. Und in diesem Buch ist beschrieben, dass er zweimal im Sanatorium war. Das erste Mal, da war er ungefähr 25 Jahre alt, ganz zu Beginn, wo er die MI aufgebaut hat. Dort war es eben dann das Ergebnis, dass er nur mehr 1/4 Lunge hat und man gab ihm 3 Monate noch zu leben. Und dann das zweite Mal war er mit circa 29 Jahren im Sanatorium und dort muss er eine ganz schwere geistige Krise durchgemacht haben. Völlige Nacht. Also es sind Briefe von ihm erhalten, wo von dieser Glut, von dieser Liebe, von dieser Beziehung zur Mutter Gottes nichts durchklingt. Er muss da völlig im Dunkeln gewesen sein, über ungefähr 1,5 Jahre. Und das Ergebnis aber dieser Dunkelheit war dann, dass er, wie er zurückgekommen ist, dann ist es steil bergauf gegangen dann hat diese Zeitschrift von der Miliz der Immaculata, der Ritter der Immaculata, astronomische Zahlen erreicht. Er hatte Erfolge, die in andere Zeitungsproduzenten oder Zeitungsfirmen, Unternehmen nur beneiden konnten. Und die haben ihn auch beneidet, die haben ihn bekämpft, weil die anderen eingegangen sind. Er hatte einen so großen Absatz. Der Ritter der Immaculata erreichte 1 Million, Auflage einmal pro Monat. Dann hat er begonnen mit einer Tageszeitung, einer katholischen Tageszeitung, die kleine Zeitung übersetzt. Und ja, es war auf Anhieb ein so großer Erfolg, das Blatt war spottbillig, es wurde im ganzen Land verkauft und die großen Tageszeitungen, einige sind eingegangen, in kürzester Zeit einfach eingegangen. Alle haben diese Zeitung, also viele haben es gekauft, Millionen Polen. Und dieses Wunder, das kann man nur dem Himmel zuschreiben, das ist rein übernatürlich. Er hat das in seiner Krankheit geschafft, also das ist... Ja, und das wollte ich sagen, nach dem zweiten Sanatoriumsaufenthalt war dann dieses permanente Wunder eigentlich seiner Krankheit so, dass die Krankheit ihn nicht mehr gehindert hat an der Arbeit. Vorher war das immer so ein Ringen, immer am Rande, also mit einem Fuß im Grab, mehr oder weniger. Und man konnte nicht wissen, wie lange es noch durchsteht. Aber nach dem zweiten Sanatoriumsaufenthalt, da hat der Himmel etwas gemacht, das wird hier nur angedeutet, dass er ohne von der Krankheit eingeschränkt zu werden alles tun konnte. Also Leistungen erbringen konnte, die ein Gesunder nicht geschafft hat. Artikel zu schreiben, Bücher zu schreiben, die Stadt der Immaculata aufzubauen, das Werk begann 27 bis 39. Dann war er in Japan, glaube ich. Er war vorher auch schon in Japan. Aber auf jeden Fall. 27 bis 39, 12 Jahre, da hat er die Stadt der Immaculata gebaut. Es waren zuerst nur Baracken, die ganz schnell aufgestellt worden sind, weil es war Oktober und da mussten sie Unterschlupf finden, die 24 Mönche. Und dann ging das durch 12 Jahre. Die Gemeinschaft von zuerst 24 Mönchen wuchs auf 1000 in 12 Jahren. Also 200 Anwärter oder Postulanten dazu, also darin eingeschlossen, circa gute 700 Mönche, 770, 60 herum und dann 200 Anwärter, also fast ganz 1000. Und das habe ich in Neusiedl erwähnt, pro Jahr kamen 1800 Bewerber. 1800, wenn man umrechnet, pro Tag 3 haben an die Pforte angeläutet. Und von den 1800 hat er aber nur 100 aufgenommen. Er hat eine so strenge Auslese vorgenommen. Es ist nicht jeder würdig, Ritter der Immaculata zu sein, hat er gesagt. Der Ritter muss auch diesen Geist haben, den Geist der Immaculata. Und die Leute hat er sich ganz genau angeschaut. Also es ist eine große Auszeichnung, Ritter der Immaculata zu sein. Und von den 100 sind dann überhaupt nur 50 geblieben. Wenn er gesehen hat, die Gesinnung, die Einstellung, die Geisteshaltung, ist nicht so lauter, wie sie sein sollte. Die Leute hat er weggeschickt und wenn es Fachkräfte waren, Ingenieure oder Diplom-Ingenieure, die hat er weggeschickt. Also da hat er ganz streng darauf geachtet und das ist auch ganz wichtig, wer ein bisschen da Einsicht hat in das Leben der Ordensgemeinschaften, der weiß, dass eine oder ganz wenige Seelen, die nicht den Ordensgeist haben, die ganze Gemeinschaft verderben. Das zieht gewaltig hinunter, das schlechte Beispiel. Und da hat er ganz, also er war ein genialer Erzieher, da hat er ganz streng darauf geachtet. Aber was ich euch noch erzählen wollte aus diesem Buch von Maria Winowska, er wurde gefragt, die Miliz wurde gegründet 1917, im Jahr, wo die Mutter Gottes in Fatima erschien. Das war kein Zufall sicher, obwohl er gar nicht darüber wusste. Er war in Rom, hat in Rom studiert. Und die Erscheinungen waren in Spanien bekannt, in Portugal, aber nicht darüber hinaus. In Rom hat man das nicht gewusst. Damals hatten sie kein Telefon, kein Internet und die Tagespresse war auch nicht so wie heute, dass das gleich um den Globus geht, in einer halben Stunde oder so. Und er hat aber die Miliz der Immaculata damals gegründet, weil die Freimaurer damals ihr 200-jähriges Jubiläum gefeiert haben, mit frechen und aggressiven Demonstrationen, Veranstaltungen in der Innenstadt Roms, und sie sind bis in den Vatikan hinein, das kennen viele von euch, wo sie demonstriert haben mit Transparenten, nieder mit dem Papst, also der Teufel muss im Vatikan herrschen und der Sklave wird, also der Papst wird sein Sklave sein, sein Diener sein. Das ist ihre Zielsetzung. Und wir wissen ja, dass es eigentlich ja auch so umgesetzt wird von den Feinden der Kirche. Und dass diese feindlichen Geistesströmungen schon längst in die Kirche eingedrungen sind, dass es auch leider Priester gibt und Bischöfe und so weiter, die dieses Programm der Freimaurerei in die Kirche hineintragen, um die Kirche von innen zu zerstören. Und Pater Kolbe hat die Miliz der Immaculata gegründet, um diesem Zerstörungswerk etwas entgegenzustellen. Er hat die Mutter Gottes von Kindheit an gesehen, circa vom 10. Lebensjahr an ungefähr. Und er hat aber das nie jemandem erzählt, dass er die Mutter Gottes sieht. Nur einmal zu Hause hatten sie einen Mutter Gottes Altar, da hat er sich oft dahinter verkrochen und war stundenlang im Gebet. Und einmal, er ist da verweint hervorgekommen, seine Mutter, das war eine ganz strenge, energische Frau, sie hatte 3 Söhne. Und sie war eine gute Frau, aber sehr streng, sehr fast hart. Und dann hat sie ihn so verweint gesehen und vielleicht öfter. Und da hat sie sich Sorgen gemacht, was wird denn aus dem Kind? Du bist ja wie ein Mädchen, du verhältst dich ja wie ein Mädchen und so weiter. Was ist denn los mit dir und so ähnlich, hat sie gesagt. Und dann hat er ihr gestanden, dass er die Mutter Gottes gesehen hat. Und das war dann die Geschichte mit den 2 Kronen, wo sie ihm eine weiße und eine rote gezeigt hat, 2 Kronen. Und ihm die Wahl überlassen hat, welche von beiden er wählen möchte. Und er hat entschieden, ich wähle beide. Das erinnert uns an Theresia von Kinder Jesu. Ich wähle alles, genau. Und er hat von Kindheit an das Martyrium ersehnt. Also war es nicht irgendein Zufall oder so, sondern es war ein klares Ziel, das er von Kindheit an hatte, das Martyrium, eine Sehnsucht sogar. Ist für uns nicht nachvollziehbar, wahrscheinlich für die meisten nicht nachvollziehbar, aber es war in seiner Seele schon von Kindheit an diese Sehnsucht, diese totale Hingabe. Und das kann man sich eigentlich nur erklären dadurch, dass er die Mutter Gottes gesehen hat, glaube ich. Weil er sie gesehen hat. Allein ihr Anblick kann man sich, muss man sich vorstellen, genügt, dass die Seele von Grund auf umgewandelt wird. Ihre Worte, sie hat zu ihm gesprochen. Er hat das niemandem erzählt. Genauso wie seine Krankheit hat er niemandem erzählt. In Rom, wie er studiert hat, er war damals, also vom 16. Lebensjahr an war er in Rom, hochbegabt, genial begabt. Ein Genie auf vielen Gebieten, Mathematik, Physik, Chemie, auch in der Philosophie. Er hat promoviert in der Philosophie mit Summa Cum Laude und in der Theologie mit Summa Cum Laude. Er war ein genialer Erfinder, also aus ihm hätte weltlich gesehen etwas Großes werden können. Und so war er in Rom und dort hat die Tuberkulose begonnen, also ist diese Krankheit in ihm ausgebrochen. Und seine engsten Freunde wussten nichts davon. Er hat niemandem etwas gesagt. Er hätte nur seinen Ordensoberen, den Minoriten, den Franziskaner-Minoriten etwas zu sagen brauchen. Er wäre behandelt worden, er hätte Medikamente bekommen, wäre ins Sanatorium gekommen und so weiter. Aber er sagte kein Wort. Und später, als man seine Freunde gefragt hat, die haben teilweise behauptet, steif und fest, er war gesund, da war nichts. Obwohl er schwer krank war. Das ist auch so eigenartig. Er hat von der Mutter Gottes kein Wort nach außen dringen lassen, aber auch von seiner Krankheit nicht.
Warum ist das jetzt demütig und nicht was anderes?
Also warum ist das demütig und nicht was anderes, ist die Frage. Also es ist sicher auch so, dass die Heiligen verschieden sich verhalten. Wenn ein anderer Heiliger, da weiß man ja von anderen Heiligen auch, krank wurde, dann haben die schon ärztliche Hilfe in Anspruch genommen. Aber Pater Kolbe, ich kann es mir nur so erklären, er wurde innerlich so geführt, dass er diesen Weg für sich erkannte. Den Weg des Leidens, des heimlichen, verborgenen Leidens. Es hängt sicher auch mit der Mutter Gottes direkt zusammen, weil sie die ganz Verborgene war. Ganz verborgen, nur Gott allein. Gott wusste um die Krankheit von Pater Maximilian und die Krankheit war in seiner Hand. Die Krankheit war in der Hand der Mutter Gottes. Das hat er auch geschrieben. Sie kann damit machen, was sie will. Das ist diese totale Hingabe in seinem Verständnis. Bei ihm war die Selbsterhaltung wie ausgehebelt. Bei Pater Kolbe hat es das nicht gegeben. Er hat sich geopfert für die Mitstudenten, die schlecht gelernt haben, die sich schwer getan haben. Da hat er sich Stunden geopfert. Er hat Briefe geschrieben an Mitbrüder, die Seelennöte gelitten haben, Skrupel oder andere Dinge. Also er hat sich wirklich aufgeopfert für die anderen, ohne auf sich zu schauen. Es würde einem ja zustehen, dass, wenn er krank ist, würde es ihm ja zustehen, dass er sich schont, dass er sich erholt, dass er sich zurückzieht. Er ist darüber hinweggegangen. Einfach. Das, also ich glaube, das ist einfach diese Hingabe, die er bei der Mutter Gottes gelernt hat. Sie hat ihn so geführt. Und das war konsequent sein ganzes Leben, diese Haltung der selbstlosen Liebe bis ins KZ in Auschwitz. Dort hat er die schwersten Arbeiten übernommen, damit es die anderen leichter haben. Im Krankenrevier, das war ein Elendslager, da hat er sich auf den schlechtesten Platz gelegt, damit es die anderen besser haben. Man hat ihm eine Tasse Tee angeboten, das war eine Wohltat, die alle ersehnt haben. Er hat abgelehnt. Er hat abgelehnt, weil er gesagt hat, die anderen haben das auch nicht. Und da hat er fortgesetzt, was er im Kloster praktiziert hat. Also wenn man ihm einen neuen Pullover geben wollte, dann hat er immer ganz streng gefragt, haben die anderen das auch? Er wollte sich nichts geben lassen. Er wollte nie mehr haben als die anderen. Das ist seine Art von Kommunismus gewesen. Er wollte sich nichts herausnehmen. Oder im Lager, das war nicht Auschwitz, sondern vorher in Antitz, da wurde er interniert. Das war nicht so schlimm, dort hatte man Hunger, aber es war zum Überleben. Dort war die Frau des Verwalters von diesem Lager, er hat dort die Herzen erobert, auch diese Frau offensichtlich. Und sie hat ihm einen Kuchen schicken lassen und ein anderes Mal einen Käse, einen, ich weiß nicht, das ist beschrieben, was für ein Käse es war. Jedenfalls, in seiner Baracke hat jeder ein Stückchen davon bekommen. Das ist so bezeichnend. Er hat das nicht für sich genommen, sondern das wurde in ebenso viele Stückchen geteilt, als Leute hier waren. Jeder hat ein symbolisches Stückchen bekommen. Es war vielleicht ein Fingernagel groß, ich weiß nicht. Das war Pater Kolbe. So selbstlos. Das ist rein übernatürlich. Also das kann ein Mensch... Das ist nicht menschlich, das ist göttlich. Das ist diese Hingabe, das ist die totale Hingabe. Und Pater Kolbe hat das auch so verstanden, den Willen, den eigenen Willen, ganz mit dem göttlichen Willen zu verschmelzen. Da gibt es Aufzeichnungen von ihm, wo er sagt, aber durch die Immaculata. Also immer die Verschmelzung, das sind Worte, die könnten wir in den Schriften von Luisa Picaretta lesen. Er spricht von der Verschmelzung unseres Willens mit dem Willen Gottes, aber durch die Immaculata, mit ihrem Willen. Denn ihr Wille ist der Wille Gottes. Das ist kein Unterschied. Und der wichtigste Akt, den wir zu tun haben, das ist der Akt, dass wir uns ganz in Übereinstimmung bringen mit dem Willen der Immaculata. Das ist der erhabenste, der einzige, der wichtigste Akt, dass wir verschmelzen, Akt um Akt mit dem Willen der Immaculata. So schreibt er, das ist genau das, die Essenz des Lebens im göttlichen Willen. Dieses ständige, in jedem Herzschlag, Schritt und Atemzug verschmelzen. Auch wenn wir jetzt nicht immer dran denken können, aber diese Absicht zu haben. Und er erzählt hier, wie ist die Miliz der Immaculata entstanden? Eben das sagt er, das geht zurück auf das Jahr 1917, auf die Freimaurer. Und er hat auch den Verfall, damals schon den Verfall seines Ordens gesehen. Er hat gesehen, dass junge Leute in seiner Gemeinschaft eintreten und den Ordensgeist, das heißt diesen Geist, verlieren, heilig werden zu wollen. Die kommen mit der Absicht, sie wollen heilig werden, treten ein und dann im Kloster verlieren sie dieses Ideal, heilig werden zu wollen. Also es war damals schon, wir wissen es aus den Schriften von Luisa Picaretta, es war schon um 1910 und vorher eine Krise. Es war bei weitem nicht mehr es war schon eine Abwärtsbewegung durch den Einfluss des Modernismus, der Freimaurerei, des Liberalismus in den Klöstern. Und auch deshalb wollte er etwas unternehmen. Und dann erzählt er hier seinem Ordens, seinem Guardian Florian Kotziura, er hat das aufgeschrieben, 1935, also fast 20 Jahre nach der Gründung hat er diese Dinge aufgeschrieben. Er erinnert sich hier, dass er als ganz kleiner Junge eine kleine Statue der heiligen Jungfrau gekauft hatte. Damals war er im Internat in Lemberg, dieses Internat gehörte den Minoriten, den Franziskaner-Minoriten, wo er ja dann auch eingetreten ist. Er konnte mit seinem Bruder, sie waren aus sehr armen Verhältnissen, er konnte dort lernen, in diesem Internat in Lemberg, und konnte praktisch, das war ein Gymnasium, er konnte das Gymnasium besuchen. Und das wurde ja dann von der Ordensgemeinschaft getragen, die Kosten der Ausbildung. Und er hat sich dann aufnehmen lassen, eben auch in diese Gemeinschaft. Und wie er dort im Internat war, da war er vielleicht 13 Jahre alt. Um die 13 Jahre alt war er, glaube ich, wie er dort hinkam. Oder ein bisschen früher. Während der Heiligen Messe hat er sich im Chor zu Boden geworfen. Und der Heiligen Jungfrau gelobt, schreibt er hier, ich würde für sie kämpfen. Und aus seinen Aufzeichnungen geht hervor, dass er sie gesehen haben muss. Also wie er so als kleiner Junge im Internat war und während dieser heiligen Messe der Mutter Gottes gelobt hat, ich werde für dich kämpfen, dann muss er sie gesehen haben. Sie hat ihn wahrscheinlich gebeten, kämpfe für mich. Und er hat gemeint, er muss in den Krieg ziehen, also Soldat werden, Offizier werden. Er hat das so verstanden. Ja, mit 13 Jahren hat er erst verstanden, dass die Mutter Gottes etwas anderes wollte. Sie wollte den geistigen Kampf. Weil, ja, das war dann ein Ereignis, wie er 13 Jahre alt war. Da hat er gemeint, er ist nicht berufen ins Kloster. Er soll in die Welt und er soll Soldat werden und so weiter. Und dann hat er aber erfahren, er wollte gerade hingehen zu seinen Vorgesetzten. Dann haben die ihn gerufen und ihm gesagt, soeben haben sie erfahren, seine Eltern, das waren beide sehr fromme Leute, sie wollten beide ins Kloster, aber damals war es nicht möglich, ins Kloster einzutreten in Polen wegen der russischen Besatzung. Es waren Verhältnisse, die es nicht erlaubten, dass jemand ins Kloster geht. Die Klöster wurden aufgelöst, die Ordensleute mussten ihre Kleider ablegen. Jetzt konnten diese zwei Leute nicht ihren Wunsch verwirklichen, jetzt haben sie geheiratet, drei Söhne bekommen. Das Resultat war, der Älteste, das war, ich weiß jetzt nicht, wie er geheißen hat, ist ja jetzt egal. Und dann der zweite war der Raimund und der dritte war der Josef. Der Älteste und der Raimund waren schon in der Klosterschule im Orden. Und dann haben sie erfahren, ja, der dritte ist jetzt auch ins Kloster eingetreten. Und jetzt haben die Eltern beschlossen, na, dann gehen wir auch ins Kloster. Jetzt sind wir frei. Jetzt ist die ganze Familie ins Kloster gegangen. Dann hat er gewusst, jetzt kann er nicht mehr hinaus. Dann hat er gewusst, das ist jetzt klar für ihn. Er ist berufen zu bleiben. Und ja, also dann hat er erst verstanden wohl auch, dass die Mutter Gottes nicht an einen physischen Kampf mit materiellen Waffen dachte, sondern an den geistigen. Ja, aber was noch schöner ist oder das Allerschönste in diesem Buch, das ist sein geistiges Testament. Und dieses Testament hat er seinen Mitbrüdern gegeben, kurz bevor er verhaftet wurde. Das war im Februar 1941. Es war in den Jahren der Besatzung Polens. Also nach 1939 marschierten die Deutschen in Polen ein. Und im Februar 1941 wurde Pater Kolbe verhaftet. Zuerst ins Gefängnis Pawiak gebracht, ich glaube in Warschau, das war gefürchtet, es war von den Nazis ein gefürchtetes Gefängnis. Und dann von diesem Gefängnis weg im Mai wurde er nach Auschwitz transportiert. Er war vorher im Dezember 1940, also Oktober bis Dezember, glaube ich, in Amtitz. Das war das relativ milde, schonendere Lager. Es war auch kein Honiglecken, aber man konnte dort überleben. Und irgendwo vor Amtitz wahrscheinlich hat er seinen Mitbrüdern das Testament anvertraut. Und das wollte ich euch erzählen, denn es spricht Bände. Es ist einfach klar. Da ist es ja Seite 135 in diesem Buch von Maria Winowska. Er wusste, dass sein Ende nahe war. Und er wollte seinen Kinderlein sein Testament hinterlassen. Also es ist rührend, wie er zu ihnen war. Sie haben im Kloster sich so wohl gefühlt. Er war ihnen Papa und Mama zugleich. Und er hat sie genannt, meine Kinderchen, meine Kinderlein, mit so einer Zärtlichkeit. Und also wenn irgendein Anlass war, dass, ja, das führt jetzt zu weit, das habe ich in Neusiedl ausführlicher erzählt, dann hat er ausgerufen, meine Kinderchen, wir können weitermachen, oder meine Kinderlein und so weiter. Im Gefängnis hat er dann auch so gesprochen. Es waren alle seine Kinder, die Mitgefangenen im KZ auch, meine Kinderchen, meine Kinderlein. Ihr müsst durchhalten, ihr werdet überleben, ihr seid jung, haltet durch. Er hat sie mobilisiert oder aufgemuntert. Und so hat er auch seinen Kinderlein sein Testament im Kloster hinterlassen. Und das war so, dass um das Dreikönigsfest herum, in der Oktav, also in dieser Woche nach dem Dreikönigsfest, dass es nach polnischem Brauch ein Weihnachtsspiel gegeben hat, die Jaselka. Und der Pater hat es ihnen freigestellt nach dem Abendessen. Sie können dorthin gehen und sich das ansehen, oder wer von euch will, kann bei mir bleiben. Und ein paar wenige sind bei ihm geblieben. Und dann hat er gesagt, setzt euch, meine lieben Kinder, ganz dicht zu mir. Und seine Stimme und seine Züge waren feierlich und voller Güte. Meine teuren Kinder, hat er gesagt, eben noch bin ich bei euch, im Augenblick bin ich noch bei euch. Aber ich werde sterben, ihr aber werdet bleiben. Ihr habt mich lieb und ich liebe euch auch. Aber ihr müsst euch im Klaren sein, dass ich nicht immer da sein werde. Ich werde sterben. Ihr aber werdet bleiben. Bevor ich gehe, möchte ich euch aber etwas hinterlassen. Und da ich nur will, was die Unbefleckte will, da kommt jetzt so ein interessantes Detail, sagte ich, dass nur die bleiben können, die bleiben wollen. Sie selbst sollte auswählen. Also die Mutter Gottes hat sich selber jene ausgesucht, die paar wenigen, die bei Pater Kolbe geblieben sind, die anderen sind zum Weihnachtsspiel gegangen. Und auf diese Weise hat er der Mutter Gottes die Auswahl überlassen. Er hat nicht, das war sein Stil. Das ist der gelebte göttliche Wille praktisch. Er hat das als Erzieher so gemacht, dass er hat bestimmt, was seine Kinderchen tun sollen, sondern die Immaculata hat die Auswahl getroffen. Und dann, ja. Ich bin euer Pater Guardian und ich bin euer Pater Direktor, das ist richtig, ich bin der Leiter unserer Publikationen. So bin ich euer Pater Guardian, Direktor, Oberer. Was bin ich aber außerdem? Ich bin euer Vater, euer wirklicher Vater. Mehr noch als euer leiblicher Vater. Das hat er ihnen so mit so einer herzlichen Liebe gesagt. Die hatten dort ihr Zuhause, nicht wo sie hergekommen sind, in der leiblichen Familie. Dort waren sie glücklich. Die haben den ganzen Tag gearbeitet und geschuftet, sie haben geschwiegen bei der Arbeit, da hörte man nur die Motoren und das Pfeifen der Riemen, die da gelaufen sind. Die Rotationsmaschinen haben diese Übertragungstransmissionsriemen gehabt, damit das Ganze läuft. Und man hat nur die Geräusche gehört vom Betrieb, aber die Mönche haben geschwiegen, den ganzen Tag geschuftet. Gearbeitet haben sie, also gebetet haben sie natürlich auch, die Heilige Messe, sie haben mit Inbrunst gebetet. Jedes Wort mit einer Betonung, mit einer Bewusstheit, mit einer Liebe ausgesprochen. Es war ein Beten, das war also ganz Hingabe, totale Liebe. Und es war eine Atmosphäre in diesem Kloster, dass die Besucher, das waren Unternehmer, weil das war ein Großunternehmen, ein Riesenunternehmen mit Büchern, Zeitschriften, riesigen Maschinen, die modernsten Maschinen, die teuersten Maschinen, da kamen Leute zu besichtigen und die haben immer gestaunt, weil was das für eine Atmosphäre dort war, wie die gearbeitet haben. Das war ein Wirtschaftswunder der anderen Art, kann man sagen. Und so waren die aber dort zu Hause, die wollten noch mehr arbeiten, die wollten noch mehr tun für die Immaculata und war eh schon an der Grenze. Und er sagt, ich bin euer wirklicher Vater, mehr noch als euer leiblicher Vater. Denn durch den Vater nach dem Fleisch schenkt Gott das körperliche Leben. Von mir aber habt ihr das geistliche Leben, das göttliche Leben, die Berufung zum Klosterleben empfangen. Stimmt das? Und dann, oh ja, Vater, ganz sicher, haben die gesagt. Natürlich, ohne sie wären wir keine Ritter, ohne sie wären wir nicht im Kloster. Und dann, ja, dann hat er gelächelt und gesagt, also bin ich wirklich euer Vater. Er war ihr Vater. Das ist so, da schimmert Gottvater durch. Gottvater. Und deshalb duze ich euch übrigens auch, denn ihr seid meine Kinderlein, sagt er ganz zärtlich. Und ja, dann hat er sehr schüchtern, also sein Chronist hat das so berichtet. Der Chronist ist glücklicherweise auch bei den wenigen dabei gewesen. Der hat das dann gut aufgeschrieben, Gott sei Dank. Sehr schüchtern hat er dann gesagt. Meine Kinderlein, ihr wisst ja, dass ich viel älter bin als ihr und dass ich nicht immer da sein werde. Deshalb möchte ich euch etwas hinterlassen, euch etwas sagen. Soll ich es tun? Hat er schüchtern gefragt. Und sie haben gesagt, oh ja, Vater, sprechen Sie und so weiter, wie die Kinder halt. Sie drängten sich eng an ihn. Und also wie bei den Kindern, das waren erwachsene Männer von 20, 25, 28, junge, starke, kräftige Männer. Wenn ihr wüsstet, meine lieben Kinder, wie glücklich ich bin, mit großer Ergriffenheit, hat er gesagt. Und das ist eben der göttliche Wille, darum erzähle ich euch das, das ist sein Testament. Wenn ihr wüsstet, meine lieben Kinder, wie glücklich ich bin, mein Herz strömt über vor Glück und Frieden, wie dies auf dieser Erde überhaupt möglich ist. Trotz der Mühen und Sorgen jeden Tag, also er war ja eingedeckt, er hat ständig Bauprojekte gehabt, Riesengebäude, denn einen Flughafen hatten sie, einen Flugplatz. Er hat ständig Maschinen kaufen müssen oder sich umschauen müssen, weil die Auflagen gestiegen sind. Jetzt haben die Maschinen nicht gereicht, es mussten immer noch größere her. Immer Schulden, also ein total überlastet, mit einem Wort. Unglaublich. Trotz der Mühen und Sorgen jedes Tages herrscht irgendwo im Grunde meines Herzens stets dieser Friede, stets diese Freude, die sich in menschlichen Worten nicht ausdrücken lassen. In menschlichen Worten nicht ausdrücken lassen. Trotz dieser, na, Hektik hatte er keine, aber Hochbetriebsamkeit, also höchste Effizienz, höchste Arbeitsleistung. Und dann hat er geschwiegen ein bisschen und dann hat er weitergesprochen mit leiser Stimme. Dann hat er gesagt, meine Kinderlein, liebt die Unbefleckte, liebt die Unbefleckte, liebt die Unbefleckte. Wieder und wieder. Sie wird euch glücklich machen. Und das gilt jetzt auch für uns. Wir haben die Weihe abgelegt oder wir erneuern sie. Sie wird euch glücklich machen. Vertraut ihr, gebt euch ihr ganz hin, ohne jede Einschränkung. Es ist nicht jedermann gegeben, die Unbefleckte zu verstehen. Und da bezieht er sich gleich eigentlich auch auf das goldene Buch. Das kommt jetzt. Es ist nicht jedermann gegeben, die Unbefleckte zu verstehen, sondern nur denen, die diese Gnade auf den Knien erflehen. Die Unbefleckte ist die Mutter Gottes. Begreifen wir, was das heißt, Mutter Gottes. Wahrhaftig, wirklich, Mutter Gottes. Lediglich der Heilige Geist kann nach seinem Gutdünken jemanden seine Braut kennenlernen lassen. Und das ist das goldene Buch, wo ich euch in der Früh gesagt habe, es braucht eine außerordentliche, ganz außergewöhnliche Gnade, dass eine Seele in Maria eintreten darf. Und diese Gnade erteilt der Heilige Geist. Er ist der Wächter, er bewacht die Seele Mariens. Sie ist Gottes verschlossener Garten. Sie ist verschlossen, sagt Grignon. Der Heilige Geist selbst bewacht sie. Das ist eine solche Gnade, in sie eintreten zu dürfen. Also hier kommt genau dieses Geheimnis zu Tage. Lediglich der Heilige Geist kann seine Braut nach seinem Gutdünken jemanden kennenlernen lassen. Dann sagt er, ich hätte euch gern noch etwas gesagt, aber genügt das nicht. Also er war sehr scheu, etwas über sich selber preiszugeben, sein Geheimnis mit der Immaculata. Und dann hat er sie angeschaut und sie haben ihn bestürmt und gedrängt. Sag uns doch alles. Also er soll ihnen nichts vorenthalten. Und so hat er dann weitergesprochen. Ich habe euch gesagt, meine Kinderlein, dass ich sehr glücklich bin und dass meine Seele vor Freude überströmt. Und wisst ihr auch warum? Dann sagt er, weil mir der Himmel absolut sicher verheißen worden ist. Also es wurde ihm der Himmel absolut sicher verheißen. Und da ist auch klar, Er hat dann nur gesagt, oh meine Kinder, liebt die Unbefleckte, liebt die Unbefleckte, liebt die Unbefleckte. Er sprach mit solcher Ergriffenheit, dass die Tränen aus seinen Augen strömten und ihm über das Antlitz liefen. Also da ist eh klar, wer hat ihm das verheißen, wer hat ihm den Himmel verheißen, absolut sicher. Es war die Immaculata. Dann hat er gemeint, naja, das, so meine Kinder, das müsste genügen. Und sie haben ihn aber wieder bestürmt. Oh, sprechen Sie doch, Vater, vielleicht wird es nie mehr eine solche Gelegenheit geben. Und er hat gezögert und dann gesagt noch, da ihr mich so eindringlich fragt, möchte ich euch noch etwas sagen. Dies geschah in Japan. Also dort hat sie ihm das versprochen und hat sie ihm das gesagt. Er ist ja 1930 nach Japan gegangen, hat dort auch eine Stadt der Unbefleckten aufgebaut, Mugenzai no Sono, ohne die Kenntnis der Sprache, kein Wort Japanisch. Die Schrift, wir wissen, wie diese Hieroglyphen aussehen, was das für eine Leistung sein muss, diese Schrift zu lernen, die Sprache. Er hatte kein Geld, er musste alles selber organisieren und finanzieren. Das war von Anfang an so. Die Oberen haben ihm das erlaubt. Sie haben ihre liebe Not mit ihm gehabt, weil er hat immer um Erlaubnis gefragt, er war immer gehorsam. Jetzt haben sie ihm die Dinge erlaubt, aber sie haben immer gesagt, er muss sich das selber besorgen, selber finanzieren. Und das war ein Wunder um das andere, dass er immer wieder das Geld bekommen hat, auf die wunderbarste Weise. Da wird auch erzählt, wie, dass oft genau der Betrag dann auf dem Altar gelegen ist oder irgendwie jemand vorbeikam mit einer Riesensumme oder so. Es geschah in Japan, mehr werde ich euch aber nicht sagen und fragt mich auch nicht weiter. Da hat er sie dann fast flehentlich gebeten, nein, er wollte nicht mehr sagen. Er hat nur das gesagt, sein Geheimnis. Ich habe euch mein Geheimnis verraten, sehr väterlich, hat er ihnen das noch gesagt, damit es euch Kraft und Stütze in den Prüfungen sein möge, die auf euch warten. Es wird Leiden geben, ihr werdet vielleicht von Entmutigung geplagt werden. Dann erinnert euch an das, was ich euch gesagt habe, und lernt, zu den größten Opfern bereit zu sein, bereit zu allem, was die Unbefleckte von euch verlangen mag. Also damit hat er wirklich auch gemeint, dass sogar das Opfer des eigenen Lebens, das war bei ihm. Bei Luisa Picaretta ist es ja wieder etwas anders. Da ist dieser Schutz auch leiblich verheißen, dass die Feinde den Leib dieser Kinder, die im göttlichen Willen leben, nicht antasten dürfen. Er hatte diese Richtung wieder dieser totalen Selbsthingabe. Also es ist, glaube ich, eine Sache der Berufung. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt alle zum Martyrium berufen sind, sondern Gott ist es, der uns die Berufung gibt. Es gilt sicher das eine, dass wir zu allen Opfern bereit sein sollen, die Gott für uns vorgesehen hat. Aber bei der Luisa wissen wir, das totale Opfer des göttlichen Willens, das ist es, was Gott will. Er will jetzt nicht unbedingt leiden, sondern er will einfach nur diese Bereitschaft, alles anzunehmen, was er mir gibt. Das will er. Das heißt nicht, dass ich jetzt furchtbare Leiden erdulden muss oder dass ich das Martyrium erleiden muss. Es ist eine Auszeichnung, das Martyrium, eigentlich im Grunde genommen nur eine Auszeichnung. Und es ist sicher für jene, die Gott dafür vorherbestimmt hat. Es sind nicht alle zum Martyrium berufen. Weil das hauptsächliche Martyrium, das eigentliche, besteht darin, den eigenen Willen geopfert zu halten. Augenblick für Augenblick. Das möchte ich nur nebenbei sagen, weil ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, dass ich mich zum Martyrium so hingezogen fühle. Da würde ich meine Schwäche fürchten. Ich weiß es nicht. Ich meine, man soll bereit sein, ich will es auch, aber ersehnen, das wäre zu viel gesagt. Und man kann nur darum beten, Gott, gib mir oder lass mich in deinem göttlichen Willen sein und bleiben und treu und nicht davon abweichen, ganz egal, was kommt. Um diese Treue sollen wir sicher bitten. Aber ja, es ist in seiner Hand. Wir sind in seiner Hand. Also wir sollen bereit sein zu allem, was die Unbefleckte von uns verlangt. Wir sollen nicht nach außergewöhnlichen Dingen verlangen, sondern nur danach, den Willen der Unbefleckten zu tun, der auch der Wille Gottes ist. Ja, und dann hat er gesagt, erzählt niemand, was ich euch eben anvertraut habe. Sprecht mit niemand darüber, solange ich lebe. Und Er hat das mit solchem Nachdruck gesagt, dass es ihm alle Brüder versprochen haben. Also das ist irgendwie, es ist beeindruckend. Es ist einfach ein Zeugnis, wie die Liebe Gottes ist. Er hat Jesus nachgeahmt. Das ist aus der Sicht der Heiligen eine ganz große Gnade, diese totale Hingabe. Aber wir wissen eben, es ist für uns im göttlichen Willen das eine und das einzige, diese totale Hingabe an den göttlichen Willen und dass seine Pläne sich verwirklichen mögen. Und er braucht ja auch Seelen, das ist in meinem Herzen so stark, wiederum, es hat ja jeder auch seinen Weg, aber in meinem Herzen ist es so stark, er braucht ja auch Seelen, um das Reich des göttlichen Willens aufzubauen. Also er wird nicht von allen erwarten, dass sie ihr Blut und Leben hingeben, sondern er braucht ja Seelen, die sich bereiten, ihn aufzunehmen. Wie ich heute in der Früh gesagt habe, da bin ich überzeugt, dass wenn Gott eine Gnade gibt, dann braucht er immer auf der Erde die Entsprechung. Und die Gnade seiner glorreichen Wiederkunft in der Form, dass sie offenbar wird, braucht auch ihre Entsprechung auf der Erde. Und also in diese Richtung, ich fühle mich in diese Richtung gerufen, aber Gott weiß es, er weiß, was er tun wird. Und euch wollte ich das auch sagen heute, dass wir dieses sein Erscheinen ersehnen und auch bereit sein wollen, ihn aufzunehmen. Denn wenn niemand da ist, der ihn aufnimmt, wohin soll er gehen? Er kommt nur dann und erst dann, wenn er auf Erden Seelen findet, die ihn aufnehmen. Das ist jetzt das Schlusswort, Johannes Prolog. Und denen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Allen aber, die ihn aufnahmen, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Mannes, nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind. Aus Gott geboren sind wir im göttlichen Willen. Dann sind wir Geburten Gottes und Kinder Gottes. Und diesen Kindern wird er die Macht geben, also Kinder Gottes zu werden. Und ich glaube eigentlich auch, das erfüllt sich erst im Reich, wenn er kommt in seiner Glorie, wenn das Reich auf die Erde kommt. Wir werden Kinder Gottes sein. Also offenbar, das ist jetzt, wir sind ja schon Kinder Gottes, aber dann wird es offenbar im Reich. Das ist das Wunderbare. Das ist die Glorie, die Herrlichkeit Gottes, da könnte ich euch noch viel erzählen, die sichtbar, also mit Händen zu greifen sein wird. Da gibt es 1935 eine Stelle, ich glaube November 1935, wo Jesus sagt, niemand wird mehr den anderen belehren müssen, dass er an Gott glauben soll. Jeder wird für sich selber die Existenz Gottes mit Händen greifen. Das wird so sicher sein. Es wird einfach klar auf der Hand liegen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.